Mich würde interessieren, wie eigentlich 2013 die Idee überhaupt entstanden ist, zusammen mit deinem Kollegen Bülent Kulucu die Compilation Songs auf Gastarbeiter zu machen, die erste damals.
Ja, damals in diesem Jahr, nee, 2 Jahre vorher, 2011, wurde das Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und Deutschland zum 50. Mal gefeiert. Und ich wurde damals gebeten, von einem Berliner Theater irgendetwas mit Musik zu machen. Das war so die Anforderung. Und dann hatte ich mir ein Konzept überlegt, wie man das machen könnte. Das hat am Ende nicht geklappt. Und ich bin dann auf einen Zeitungsartikel gestoßen, wo Bülent Kulucu porträtiert wurde. Und dort gab es so einen Absatz, dass er Gastarbeitermusik sammelt. Und ich dachte, ach, guck mal, ein zweiter Trottel. Den habe ich dann angerufen. Und wir haben für dieses Festival mit dem Titel Scheinehe dann ein Musikprogramm zusammengestellt, wo wir an einem Abend in einer, ja, in so einer Mischung aus Einspielern, Live-Musik, die Geschichte der Einwanderung mit Musik dargestellt oder ja, erzählt haben. Und daraus ist dann die Idee entstanden, weiterzumachen, weil wir gemerkt haben an dem Abend, dass das wahnsinnig bewegt und ziemlich gute Vibes dann auf dieser Veranstaltung waren. Und das war der Ausgangspunkt.
Du hast gerade schon gesagt, dass ihr beide Musik gesammelt habt. Das heißt, ihr habt beide auch einen sehr persönlichen Bezug dazu. Habt ihr die Musik auch, als ihr vielleicht Kinder wart, noch ganz anders erlebt?
Naja, es gibt ja niemals, wie soll Musik nicht persönlich sein? Das ist ja immer so. Also das ist nur interessant, dass uns immer wieder diese Frage gestellt wird, als wären wir irgendwelche Sonderlinge, die dann halt aufgrund ihrer Biografie die ganz bestimmte Musik hören. Musik ist ja immer persönlich und logischerweise hat das dann bei uns auch, weil wir eben auch nicht irgendwie aus von einem anderen Planeten stammen, sondern hier leben, auch einen persönlichen Bezug wie bei dir und bei vielen anderen auch.
Was mich aber besonders interessiert, für viele ist es vielleicht erst mit der Compilation etwas deutlicher geworden, dass es damals in Deutschland eben diese Musikszene gab, oder? Kann man von einer Szene sprechen?
Kann man auf jeden Fall, kommt immer darauf an, was versteht man eigentlich mit Szene. Jedenfalls war das eine Musik, die innerhalb der Communities sehr wichtig war, weil Musik eben insgesamt wichtig ist in unserem Leben und in den Communities diese Musik sehr viel gehört wurde, zum Teil ja auch in den Communities selbst produziert wurde. Und das Besondere eben hier ist, dass es komplett, ja, all das passierte, ohne dass die Mehrheitsgesellschaft irgendetwas davon mitbekam, was natürlich auch sehr viel über dieses Land erzählt. Und wir haben das dann sehr viel später, letztlich 30, 40 Jahre später erst so ein bisschen versucht, öffentlich zugänglicher zu machen.
Ja, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, dass es sogar drei Labels gab, oder? In den türkischen und kurdischen Communities. Und es wurde mit Kassetten gedealt, hat mir Ozan Atacanani schon mal erzählt in einem Interview.
Es gibt ja dieses sehr beliebte Wort in der Migrationssoziologie von der Parallelgesellschaft. Aber hier hat es tatsächlich so etwas wie einen Parallelmarkt gegeben, der eigene Strukturen, eigene Vertriebsstrukturen, eigene Produktionsstrukturen entwickelt hat, was ja irgendwie total nachvollziehbar ist. Also wenn sich der Mainstream überhaupt nicht für dich und deine Musik interessiert, du aber einen Drang hast, dich eben diese Musik zu machen und auch daran interessiert bist, dass andere diese Musik hören, fängst du an, dir Fragen zu stellen, wie mache ich das, wo kann ich das machen? Und so haben tatsächlich vor allem, ich meine, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube ausschließlich in der türkisch- oder türkeistämmigen Community hat es dann auch Plattenlabels gegeben, die in Deutschland angemeldet waren und in Deutschland produziert haben. Es gab aber auch, das ist eben auch ganz wichtig bei diesem Projekt, weil man so ein bisschen Gefahr läuft, das immer so ein bisschen zu verallgemeinern. Es gab natürlich auch ganz viele kleinere deutsche Labels, deutsche Labels, die ja zum Teil auch diese Musik aufgenommen haben. Es ist insgesamt eben ein sehr, sehr, sehr viel differenzierter und komplexer, als man so vermutet, ne? Mhm. Also diese Gastarbeitermusik und Kultur.
Würdest du denn sagen, dass es damals vor allem Musik war von der Community für die Community und die dann tatsächlich über die Compilation vielleicht zum ersten Mal so ein bisschen eine andere Zielgruppe vor Augen hatte oder die Zielgruppe weitergefasst hat?
Ja, erweitert hat, denke ich. Obgleich das auch hier ja auch schon Unterschiede gibt, ne? Also es gibt Bands, die tatsächlich ausschließlich und ja auf den Plattformen oder auf Bühnen der Communities aufgetreten sind. Aber insbesondere in den 80er Jahren gibt es schon erste wichtige Aufnahmen, die eigentlich gar nicht mehr nur diesen vermeintliche Community adressieren. Also wenn man sich an das Album Die Kanaken von Jem Karaja erinnert, das war, glaube ich, Anfang der 80er, da hat Jem Karaja, der ja ein Superstar in der Türkei war und vor den türkischen Militärs geflohen war damals, hat ja mit deutschen Musikern eine Band gegründet, Die Kanaken, und hat auch, ich glaube, ausschließlich deutsch oder gemischt zum Teil gesungen. Es hat ganz klar auch ganz andere Zielgruppen adressiert, also schon Anfang der 80er. Es gibt auch so erste so Multikulti-Bands, die dann so musikalisch wie textlich so jetzt nicht so ganz so meins sind, aber die dann auch anfangen so von Verständigung und kultureller Vielfalt singen. Das gibt schon auch, aber so, dass es so im Mainstream oder im Feuilleton sozusagen so breit rezipiert wurde, dass es in deutschen Theaterbühnen irgendwie diese Musik präsentiert wird. Das hat ja bei aller Bescheidenheit schon auch mit unserem Projekt zu tun.
Du hast auch gerade schon Verständigung angesprochen. Mich hat ja tatsächlich sehr überrascht, wie viele deutsche Textpassagen es immer wieder gibt in den Songs, die ihr auf euren beiden Compilations veröffentlicht habt. Worum geht's denn so in den Songs? Also viel ist ja nicht auf Deutsch und versteht man vielleicht eher nicht. Und ihr habt euch auch, glaube ich, ganz bewusst entschieden, jetzt bei der Compilation irgendwie keine Übersetzung beizulegen. Warum gefallen euch die Songs? Worum geht es da?
Also das, was Bülent und mich am meisten überrascht, weil wir uns ja irgendwie fast schon seit 10 Jahren damit sehr intensiv beschäftigen, ist tatsächlich die musikalische Bandbreite. Also ganz unterschiedliche Genre von Krautrock über Schlager, Folk, traditionelle Musik, über erste so elektroartige Sachen. Also musikalisch schon mal sehr, sehr divers. Und textlich oder inhaltlich ist es genauso. Es gibt, es ist Pop, würde ich sagen, im weitesten Sinne. Also es geht um Liebe, um, keine Ahnung, um Trennung, um Sehnsucht und all diese Dinge, die in Pop verhandelt werden. Aber es gibt natürlich auch spezifische Themen, die aus dem Leben der Musikerinnen und Musiker resultieren, also Ausgrenzung, Rassismus, Arbeitsbedingungen. Also es ist in Teilen auch sehr politischer Pop, Protest. Also ja, es gibt sehr spezifische Themen, aber auch sehr universelle Themen wie Liebe, Trennung, Einsamkeit, Party. Also es ist wirklich so, man hat unabhängig, also die allermeisten von uns haben, glaube ich, sofort so den Reflex, weil wir jahrelang auch diese Geschichten gehört haben und die sicherlich auch eine gesellschaftliche Realität haben, dass das halt irgendwie irgendwann deprivierte Menschen sind, die zwischen zwei Stühlen sitzen und denen es eigentlich auch ganz hart und so. Das gibt's auch, aber es gibt irgendwie auch Party-Songs, also Leute einfach eine Party feiern wollen. Und diese, wie soll man sagen, diese, ja, Normalität in gewisser Weise, das ist auch sehr wohltuend, wenn man das eben auch bei den Shows, die wir machen, immer wieder auch beispielhaft zeigen, dass es eben nicht so ist, wie wir über viele Jahrzehnte eigentlich so einem Narrativ aufgesessen sind, das, naja, vor allem von den Medien und von der Politik vorgegeben worden ist. Und das ist ja auch ein Versuch, in gewisser Weise, ja, aus einer anderen Perspektive auch andere Geschichten weiterzugeben.
Gleichzeitig, ich war letzten Sommer bei einem Konzert von Ozan Atacanani und ich hatte so richtig das Gefühl, dass er seinen zweiten Frühling lebt und jetzt auch wirklich sich freut darüber, die Chance zu haben, jetzt auf einer Bühne zu stehen und da eben auch politisch zu werden und da eben auch nochmal so auf den Tisch zu hauen, ne?
Ja, also das ist also bei ihm sicherlich so, aber es ist insgesamt, wenn wir jetzt Musikerinnen und Musiker kontaktieren und von unserem Projekt erzählen oder sagen, dass wir das irgendwie nochmal neu auf einem Album zusammenbringen wollen, da gibt es auch unterschiedlichste Reaktionen. Ne? Also Leute, die glauben, dass sie irgendwie sowas wie versteckter Kamera aufsitzen und auflegen, über Leute, die wahnsinnig gerührt sind, sowas etwas eigentlich nie für möglich gehalten haben. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, bin ich sehr intensiv in Kontakt so mit spanischen Bands, die wir jetzt auf dem Volume 2 haben, die glauben das auch immer noch nicht. Also ich schicke denen dann immer so diese Medienbeiträge, Radiobeiträge. Ich habe neulich ein Interview mit Sendern in den USA gemacht und habe dann dieses Schnipsel denen geschickt, wo Tony Los Santos gespielt wurde. Die glauben das schier gar nicht und denken immer noch, das ist doch alles gar nicht wahr. Und das ist ja auch, ehrlich gesagt, der eigentliche Antrieb von Bülent und mir oder einer der wichtigen, dass eben diese Generation an Musikerinnen und Musikern die Aufmerksamkeit bekommt, die sie eben damals nicht bekommen hat, zumindest zu bestimmten Teilen der Kulturindustrie und der Gesellschaft.
Du hast gerade schon gesagt, ihr beschäftigt euch schon sehr, sehr lange mit dieser Musik. Ihr habt euch jetzt ein bisschen Zeit gelassen, um die Compilation 2 zu veröffentlichen. Warum hat es so lange gedauert?
Ja, das hat sehr viele Gründe. Also erstens machen wir das nicht hauptberuflich. Also wir haben auch ein, Leben voller Arbeit und vielen Verpflichtungen. Das soll gar keine Ausrede sein, sondern das ist einfach ein sehr, sehr, sehr zeitintensives Projekt. Also es ist nicht so Musik, die man einfach durch Google-Suche herausfindet, sondern es ist schon mit sehr, sehr viel Recherche verbunden, auch Recherche, die sehr zeitaufwendig ist, in der man sich auch oft verliert und dann auch genervt ist, weil es nicht weitergeht. Wir machen es mehr oder weniger aus eigenen Ressourcen. Also das ist natürlich auch, wenn man keine Infrastruktur hat, wenn man irgendwie niemand hat, der einen auch dabei unterstützt, ist es schon auch nicht ganz so, es macht es schwieriger, sagen wir es mal so. Dann kam noch Corona dazwischen und so weiter und so fort. Und wir haben es auch irgendwann aus den Augen verloren, weil wir auch immer noch weiterhin damit ja unterwegs waren, also auf Tour waren und dachten, wir erzählen das doch ohnehin überall. Deswegen hat es so alles länger gedauert. Ich glaube und hoffe, dass es bei der dritten nicht so sein wird. Aber wer weiß das schon.
Ja, eigentlich muss man es gar nicht so lange erklären, weil ich stelle mir wirklich den Auftrag ganz schön schwer vor, eben da mit Leuten in Kontakt zu treten, die im Zweifel vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten keine Musik mehr gemacht haben. Es gab ja dieses schöne Beispiel mit Chanani, der wirklich aufgehört hat, zwischenzeitlich Musik zu machen und den ihr quasi mit angetrieben habt, jetzt nochmal eine ganze Platte zu produzieren, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Eine super schöne Geschichte. Gab es da noch mehr Geschichten jetzt?
Ja, also es beginnt so jetzt, ne? Also auch hier ist das Bild so ganz, ganz vielschichtig, ne? Es gibt die allermeisten, also die wir auf der Platte haben, das muss man sich ja vorstellen, die sind so inzwischen 60, 70 und älter. Also es ist jetzt ja gar nicht selbstverständlich, dass man mit 76 auf der Bühne steht. Das Leben hat den auch so ganz unterschiedlich gespielt, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt die Bands wie Dimension 77, die leben halt, die einen leben in Spanien, der andere in Hessen. Also die sind jetzt auch als Band nicht mehr so zusammen seit vielen Jahrzehnten. Und wenn sich da jetzt eine neue Geschichte so entspinnt, dann muss man die erstmal wieder alle zusammenbringen. Und dann und die sind eigentlich verbunden über Social Media, über Facebook und andere Kanäle. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt so immer und immer passiert. Und gleichzeitig gibt es Bands, die noch immer dann halt im kleineren Rahmen so vor sich hin Musik machen und wir versuchen, werden das jetzt auch in die Shows stärker versuchen einzubinden, dass wir die wieder auch in unsere Show einbeziehen, dass sie da so kleine Live-Auftritte haben. Aber weil wir uns auf die erste Generation konzentrieren, sind die allermeisten eigentlich sehr viel älter. Bei Atta Janani ist es so ein bisschen anders, weil der halt sehr, sehr jung war, als er diese Songs gemacht hat. Da war der irgendwie 16 oder so. Der ist jetzt heute wahrscheinlich so irgendwie 60, weiß gar nicht, wie alt er ist, der Atta. Aber wir haben zum Beispiel so eine Protest-Sängerin auf der Volume 2, Schachtuna, die ist auch wahrscheinlich so an die 70, aber die tritt immer noch auf, also auf Community-Plattformen, vielleicht schaffen wir es mehr, die mal in unsere Show zu integrieren. Aber es ist jetzt nicht so gedacht, dass die alle so Buena Vista Social Club mäßig jetzt alle nochmal Platten aufnehmen und so weiter. Dafür haben wir auch schlicht die Ressourcen nicht, ehrlich gesagt.
Hattet ihr denn irgendwie für die zweite Compilation so ganz bestimmte Ziele oder wolltet ihr irgendwas anders machen?
Es gab sofort berechtigt übrigens den Einwand bei der Volume 1. Ja, das seien ja alles nur so türkeistämmige Musik, die wir da zusammengetragen hätten. Das war ja auch so. Dafür gab es ganz pragmatische Gründe, es war gar nicht konzeptionell. Wir dachten einfach damals, es würde uns viel leichter fallen, es würde viel schneller gehen, wenn wir uns erstmal auf die Türkeistämmigen konzentrieren, weil wir die Musik besser kennen, weil wir auch Leute kennen, die da Musik gemacht haben und so weiter. Allein das hat uns ja 2 Jahre unseres Lebens gekostet. Und deswegen war es uns schon wichtig, nicht nur die türkeistämmige Community, gerade durch das 60-jährige Anwerbeabkommen, hatte man eh so den Eindruck in den Medien, als ging es jetzt nur noch um Türkeistämmige. Das wollten wir auf jeden Fall einen Gegenpunkt setzen. Und auch die musikalische Bandbreite, von der ich vorhin sprach, die sehr, sehr aus meiner Sicht bestimmt ist für diese Gastarbeiterkultur, die wollten wir auch abbilden. Und deswegen auch das war ein Grund, warum es so lang gedauert hat. Und wir haben ja jedes Mal, also war bei der ersten Album, bei dem Volume 1 so, bei der 2 auch, wir versuchen ja auch neue Produktionen hinzubekommen, haben diesmal ja mit Chantel zusammengearbeitet, der ja eigentlich nicht einen Remix, sondern der einen Song von Atta Janali neu bearbeitet hat und auch einen Song aufgenommen hat mit Prosejos. Also das ist so, hat so unter ganz, ja, verschiedene Stränge kommen da irgendwie immer zusammen. Deswegen war es wichtig, genau, also auch zu versuchen zu zeigen, das ist musikalisch irgendwie reichhaltiger und es gibt natürlich auch andere Communities. Und zwar ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir ja so Songs aus der ehemaligen DDR haben, um auch deutlich zu machen, auch dort gab es Migration und Einwanderung. Es ist nur bei einem Song zwar geblieben, aber da bleiben wir auch weiter dran.
Mhm. Welcher ist das?
Bayon Chéri heißt er. Das ist ein kambodschanischer Musiker, der zusammen mit Leuten aus der DDR eine Band gegründet hat in Weimar, also in den 70ern. Und auch bei Amiga ein Album gemacht haben.
Du hast eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr euch vor allem über die Musik oder für die Musik interessiert, der ersten sogenannten Gastarbeitergeneration. Wie sieht es denn mit den Generationen danach aus?
Also in unserer Show enden wir auch gar nicht mit den Söhnen und Töchtern von Gastarbeitern der ersten Generation, sondern eher eigentlich mit deren Enkeln, weil auf Social Media findet man sehr, sehr viel Dinge, die dann doch irgendwie anschlussfähig sind, obwohl es gar nicht intendiert ist. Also der Humor, der Wut, die Wut, die musikalische Auskraft und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viele, wo man so Verbindungen herstellen könnte. Das ist aber gar nicht so unser Thema, ehrlich gesagt. Das ist ja immer eher was für die Rezeption eigentlich, die das machen. Uns ist immer sehr wichtig, das ist ja ein wichtiger Antrieb für das Projekt, dass wir eigentlich das Bild, was wir von der ersten Generation haben, ja, so hinterfragen und dann neue Zugänge schaffen und deutlich machen, die haben wahnsinnig viel hinbekommen. Also jetzt nicht im Sinne von, ach, die haben sehr ganz viel Geld und dann haben sie Häuser gebaut und so weiter. Nicht dieses Narrativ von Erfolgstürken und Jugos, sondern die haben ganz interessante Dinge gemacht. Und die waren eben nicht Arbeitskräfte, sondern Bürger hier, ohne dass sie Bürgerrechte hatten und hatten eben auch ein kulturelles Leben, was sehr spannend ist. Das ist ja unser Fokus. In der zweiten und dritten Generation ja so ein bisschen, ja, das immer so ignoriert wird und übersehen wird und manchmal sich auch man davon distanziert, so, ja, die können ja nicht mal richtig Deutsch und so und die haben ja nur mal nur. Also das, was das Narrativ des Mainstreams ist, das wird ja natürlich von den Generationen auch oftmals übernommen oder zu wenig hinterfragt. Und wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können, dann sind Bülent und ich sehr happy.
Ihr sammelt schon super lange. Ich kann mir vorstellen, ihr habt bestimmt noch genug für eine dritte Compilation, oder? Wie sieht's da aus?
Ja, also das Problem ist gar nicht, dass wir jetzt nicht genug Musik hätten. Wir machen das sehr, sehr stark, die Auswahl gar nicht so nach irgendwelchen soziologischen oder Kategorien oder dass irgendwie auch, dass die Migrationsindustrie irgendwie happy ist, sondern wir machen es ja, wir versuchen uns zu einigen, welche Songs finden wir beide eigentlich gut. Das ist so der Ausgangspunkt. Und wir haben sehr, sehr viel gesammelt, aber das zu sammeln ist ja das eine. Und dann geht es immer darum, kriegt man die, wer hat eigentlich die Rechte auf diesen Songs? Das ist immer oftmals gar nicht so klar. Kriegt man dann auch die Rechte? Und man muss sich um all diesen Kram auch kümmern. Das machen wir natürlich gemeinsam mit Tricont, unserem Label. Wir haben genug für eine 3. Wir haben auch unterschiedliche Projektideen. Wir wollen auch, wir wollen, weiß nicht, wann uns das gelingt, aber wir wollen eigentlich hinbekommen, dass ja so etablierte, gute deutsche Bands und Musiker diese Songs der Gastarbeiter nachspielen. Also, dass sich sozusagen der Kreis so schließt und dass man sagen kann, erst habt ihr es total ignoriert, ihr wusstet nichts davon, es war in eurer Nachbarschaft und ihr wusstet nichts von dieser Musik. Dann haben wir sie euch aufgezwungen, jetzt zwingen wir euch noch, das nachzuspielen. Das wäre eigentlich ein schöner Kreis, der sich, ein Kreis schließt sich, glaube ich, nicht, aber es wäre ein gutes weiteres Kapitel. Also neben der Tatsache, dass wir weiterhin, vorausgesetzt, das interessiert Menschen, aber das tut es eigentlich ganz gut, das ist ja, entsteht eigentlich so ein kleines Archiv, ne? Also ein Archiv der Musik, aber auch ein Archiv, das irgendwie Einwanderungsgeschichte anders erzählt. Und da gibt's, man könnte nicht 3, 4, 5, 6, 7, wahrscheinlich könnte es irgendwann auch ein Volume 10 geben, aber wir sind jetzt ja auch keine 18 mehr, also irgendwann wird es ja auch für uns gefährlich.
Ja, also ich habe das Gefühl, das Interesse ist da und wird fast immer größer. Vielleicht nochmal so als Abschlussfrage. Also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt in den letzten, weiß nicht, 3, 4 Jahren so das Interesse an, ich sag mal, Musik mit türkischen Einflüssen oder Anatol Pop einfach so ein bisschen ein kleines Revival feiert, wenn man so an Bands wie Altingün denkt oder so, die im, in Anführungszeichen, Mainstream-Radio laufen mittlerweile. Warum denkst du, ist da gerade das Interesse größer geworden?
Also ich würde erstmal widersprechen, es ist gar keine Revival, sondern Revival heißt, es hätte es schon mal gegeben, es hat es noch nie gegeben, also es ist eher neu. Aber das nur nebenbei, ich glaube, das hat einmal mit der Veränderung der Musikindustrie selbst zu tun. Also die Art, wie Musik gemacht und distribuiert wird, hat sich sehr verändert durch Plattformen wie Spotify und Soundcloud und wie sie alle heißen. Das heißt, die Zugänglichkeit zu Musik verändert sich radikal. Also ich kann hier in Berlin-Mitte sitzen und sagen, Jazz aus Libanon, das ist es eigentlich. Und wahrscheinlich dauert es für mich einen Tag, mir relativ schnell relativ viel Musik zu kaufen oder zu anzuhören. Das ist natürlich ganz anders, als es vor ein paar Jahren war. Also die Dynamisierung oder die Veränderung in der Musikindustrie hat, glaube ich, daran einen größeren Anteil, als man denkt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass tatsächlich mit so Projekten, also als nur ein Beispiel wie Songs of Gastarbeiter, natürlich auch daraus entstehen dann auch Berichterstattung und Radiointerviews und so weiter und so fort. Und so, dann tritt man da an Orten auf, wo man sowas noch nie präsentiert hat. Oh, krass, ein Thalia-Theater in Hamburg. Oh, so. Und dann gibt es auch in der Generation, also so jemand wie Derya Yildirim zum Beispiel in Hamburg, ne, die hat, kann eben diese Laute spielen, hat aber auch Zugang zu, ganz logischerweise, zu westlicher Musik, wie immer das man nennt, und mixt das und so. Da ist auch natürlich auch eine neuere Musikszene und Musikerinnen und Musiker, die das ganz gut eigentlich zusammenbringen können, also diese Sounds zusammen verflechten können. Und daraus entstehen auch neue Projekte. Also Altungen ist ja auch so ein Projekt aus, eigentlich ein europäisches Projekt. Die singen, wie ich finde, relativ langweilig alte anatolische Lieder nach. Aber dass das halt eben so konsumierbar wird, finde ich eigentlich ganz lustig. Und ich habe es neulich sogar in einem Klamottenladen lief das und dachte, ja, hier verändert sich wirklich was in diesem Land. Also, das ist eine Irre.